One Tourism Talk, der Podcast für digitalen Tourismus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom One Tourism Talk. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Adi Hadžimuratović und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der sogar aus Österreich angereist ist. Heute oute ich mich, es ist einer meiner Vorbilder. Einer meiner Vorbilder, als ich im Tourismus vor 15 Jahren angefangen habe. Denn es gibt Menschen, von denen man viel im Leben mitnimmt, wie sie auf der Bühne stehen, wie sie reden, aber vor allem, wie sie den Menschen im Vordergrund nehmen, den der Mensch immer der Wichtigste bleibt. Und trotzdem immer am Puls der Zeit, immer Trendsetter und nicht nur in Österreich bekannt als Touristiker, sondern über die Grenzen hinweg auch in Deutschland. Mein Gast ist heute Reini Lanner und ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich möchte aber heute ein bisschen anders anmoderieren als sonst. Es ist improvisiert. Ich erkläre euch aber später, warum ich dieses Lied und diese Sätze für Reini gedichtet habe.
Kam aus Salzburg ganz galant mit Daten in der Hand. Er rednet pfui, er legt gleich lieber los, macht Nägel mit Köpfen ganz famos. Er spricht von Wandel nicht, von Pflicht, von Sinn statt Strategie. Im Podcast ist er heute zu sehen. Willkommen, lieber Reini.
So, lieber Rainer. Herzlich willkommen im One Tourism Talk. Lieber Reini, freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich muss dir jetzt erklären, warum ich diesen Song gewählt habe. Der Grund ist, dass es Urheberschutz gibt und dass ich ganzes Internet abgesucht habe, wer schon 70 Jahre verstorben ist und welche Lieder ich verwenden darf. Und da kamen so Lieder wie Im Märzen der Bauern, Marlene Dietrich, Dudelsack und eben auch diese Melodie, wo ich dachte, hey, das kommt zumindest ein bisschen an das Gefühl ran, was ich mit Reini verbinde. Eigentlich wollte ich, dass du mittrommelst, aber zu diesem Lied fällt das Schlagzeug gar nicht so einfach. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und willkommen. Schön, dass du da bist.
Lieber Adi, ich bin jetzt sehr gerührt. Es hat in meinem ganzen Leben noch nie jemand ein Lied für mich extra komponiert. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich sagte vorher, du bist mein Vorbild gewesen und bist es immer noch. Ich würde mich freuen, wenn du unseren Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, so ein bisschen erzählst, was du im Tourismus so getan hast, gerade in den letzten 15 Jahren und vor allem, wo du den Unterschied zu heute siehst. Vielleicht kriegst du das so ein bisschen gerafft zusammengefasst. Ist alles noch gleich?
Nein, natürlich ist nicht alles noch gleich. Eigentlich wollte ich ja Musiker werden und habe aber dann festgestellt, dass in meiner Persönlichkeit die Wiederholung, die fällt mir sehr schwer. Ich bin immer auf der Suche nach etwas Neuem, nach anderen Perspektiven und so weiter. Und wie du weißt, als Musiker ist die Wiederholung aber sehr, sehr wichtig, weil üben heißt immer wiederholen, wiederholen, um zu perfektionieren. Ich bin einer der wenigen, die das große Glück hatten, auf verschiedensten Ebenen im Tourismus arbeiten zu dürfen. Ich habe begonnen auf Ortsebene in einem Ein-Mann-Büro und ich konnte mir quasi am Abend anschaffen, was ich am nächsten Tag selber zu tun hatte, durfte dann auf der regionalen Ebene arbeiten, DMO-Landesebene und hatte 4 Jahre die große Freude, auch bei der Österreich-Werbung der Nationalen Tourismusagentur Österreichs arbeiten zu dürfen und habe damit ganz, ganz verschiedene Blickwinkel kennengelernt. Betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche. Und heute darf ich gemeinsam mit Kolleginnen von St. Elmos, gemeinsam mit Kollegen, mit denen wir Toursat Austria gegründet haben, mich wieder dem gleichen widmen, das ich immer schon getan habe, nämlich neugierig in die Zukunft schauen. Was ist gleich geblieben? Gleich geblieben ist sicherlich, dass es ein People-Business ist. Was hat sich geändert? Geändert hat sich die Entwicklung in der Technologie. Die technologische Entwicklung ist Grundvoraussetzung für den Tourismus. Das war Eisenbahn, Flugzeug, um Menschen zu bewegen. Mittlerweile geht's eben über die digitale Kommunikation auch darum, Botschaften zu verkünden. Und die wird immer schneller. Wenn wir über Digitalisierung reden, weiß ich nicht, ob die Tourismusbranche tatsächlich schon dort angekommen ist oder ob wir noch die alten Prozesse elektrifizieren. Wir sagen zwar digitalisieren, aber wir machen die Dinge sehr oft sehr gleich, nur halt mit ein paar anderen Werkzeugen, die irgendwie an der Steckdose
haben. Woran liegt es, glaubst du, dass das nehme ich übrigens auch wahr, jetzt ist am Schluss auch sogar die KI da, vorher Open Data, es gibt ja so viele Buchungsbuchbarkeit, du kennst ja diese Wellen. Woran liegt es, dass eigentlich der Kern, ist es jetzt eher negativ oder eher positiv? Es klang eher so, man sollte es im Kern ändern oder sollte man es am Ende vielleicht doch nicht verändern? Ich frage jetzt sehr frei, sind die Destinationen überhaupt bereit für diese großen Schritte, die wir hier vorhaben, zum Beispiel auch mit KI?
Wir fallen manchmal, und auch ich, weil ich in diesem Digitalbereich im Tourismus arbeiten durfte, sehr oft in eine Denkrichtung, dass die Digitalisierung Zweck und Ziel ist. Das ist sie aber nicht. Zweck und Ziel ist nach wie vor gutes Gastgebertum, Menschen begrüßen zu dürfen. Nur eben ändern sich die Prozesse, neue Tools kommen, neue Werkzeuge kommen dazu. Und naja, die Veränderungsbereitschaft bei uns Menschen, das weiß man aus der Psychologie, wir sind doch Gewohnheitstiere und uns zu verändern fällt uns nicht immer leicht.
Reini, du hast bei einem deiner Vorträge, die ich auch im YouTube angeschaut habe, mal in Frage gestellt, ob das Management überhaupt bereit für künstliche Intelligenz ist. Wie siehst du das Thema?
Ja, diese Frage sollte man sich immer wieder stellen. Also ich habe in meiner Vergangenheit zweimal den Auftrag gehabt, eine Datenstrategie zu machen. Und meine Antwort darauf ist, wir brauchen keine Datenstrategie, wir brauchen eine Unternehmensstrategie in einem digitalen Zeitalter. Und das würde ich jetzt wiederholen. Wir brauchen keine KI-Strategie, sondern Tourismusmanagement sollte darüber nachdenken, wo wollen wir in 3 Jahren stehen? Was sind die 3 wichtigsten Ziele, die wir umsetzen wollen? Wo sind die größten Hürden? Und wenn das definiert ist,
dann die Werkzeuge.
Dann danach zu fragen, wie kann KI uns dabei unterstützen?
Ich frage mich manchmal aus deutscher Sicht, wie unterschiedlich die Digitalisierung in Österreich und in Deutschland ist. Siehst du da große Unterschiede oder ist es sehr ähnlich?
Ich sehe einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, was die Strukturen betrifft. Wir haben in Deutschland doch eine stärkere Nähe zur Politik, als wir sie in Österreich haben. Die Frage generell, braucht es überhaupt DMOs? So viele Länder auf dieser Welt, die auch ohne DMOs Tourismus machen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt für Österreich reden darf, dann ist das schon wirklich ein sehr, sehr hochprofessionelles Geschäft, das da gemacht wird. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tourismusorganisationen leisten da einen sehr, sehr großen Beitrag dazu.
Also wir schauen sehr gerne nach Österreich, eigentlich immer schon mit so einem Blick, was macht Österreich, da müssen wir mal hin. Die Österreicher sind für uns tatsächlich immer ein Niveau höher. Das liegt vielleicht daran, dass die Gastgeberkultur in Österreich auch eine ganz andere ist, als sie in Deutschland ist. So nehme ich es wahr, auch selber, wenn ich nach Österreich fahre, haben wir von klein auf in jedem Gasthof hast du das Gefühl, das wird mit der Muttermilch aufgesogen. Wir sind gute Gastgeber.
Ja.
Und das ist in Deutschland, sage ich nicht, dass wir schlechte Gastgeber sind, aber es ist anders.
Ja.
Es ist anders.
Hospitality kommt ja von diesem lateinischen Wort hospes. Das heißt sowohl Gast als auch Gastgeber. Übrigens Hospital ist auch ein verwandter Begriff, der daherkommt. Und eigentlich geht's da darum, Menschen aufzunehmen, für sie zu sorgen und zu schauen, dass es ihnen wirklich gut geht. Und ich bin selber aufgewachsen, meine Eltern haben eine kleine Privatzimmervermietung gehabt, dann haben sie ein bisschen was dazu verdient. Ich habe selber als Skilehrer arbeiten dürfen, Gäste kennenlernen aus der ganzen Welt. Und das ist etwas sehr, sehr Verbindendes. Und diese Hospitality ist in Österreich ganz, ganz stark ausgeprägt. Und das ist aus meiner Sicht auch der Kern, den wir in Zukunft wieder verstärken sollen. Es ist mehr als Service. Service heißt Gäste bedienen, aber wenn ich das mit Gastlichkeit mache, dann ist es nicht nur ein Bedienen, sondern auch ein Berühren. Und das werden wir in Zukunft noch in einem digitalen Zeitalter ganz, ganz viel mehr unterstützt mit digitalen Tools machen, damit wir noch mehr Zeit haben, standardisierte Abläufe an Maschinen zu übergeben und wir uns viel stärker den unausgesprochenen Wünschen unserer Gäste widmen zu können.
Wir haben ja gerade Deutschland und Österreich verglichen. Mir stellt sich in Deutschland und in Österreich zusätzlich noch die Frage, wie gehen wir mit Overtourism um? Mir begegnet das Wort immer häufiger. Und ist es ein Unwort? Ist es, wie gehst du mit diesem Wort um?
Ich mag das Wort überhaupt nicht. Ich mag lieber von Dichteeffekten sprechen. Und Dichteeffekte kennen jetzt keine nationalen Grenzen. Das heißt, die sind in Österreich ähnlich wie in Deutschland oder in der Schweiz oder in Südtirol. Und wir haben da bei St. Elmos so ein Format, wie wir Regionen gemeinsam ins Gespräch bringen, Regionen, die ähnliche Herausforderungen haben, um dann gemeinsam zu schauen, wie löst man das. Und wir haben zu diesem Thema ein Dialogforum im Praxertal in Südtirol gemacht, um zu schauen, wie organisiert man denn diese Situationen? Weil in erster Linie geht es um ein Organisationsproblem. Und wenn wir von Overtourism sprechen, dann suchen wir eher nach einem Schuldigen oder finden einen. Das ist Tourismus. Wenn wir von Dichteeffekten sprechen, dann beschreiben wir das Phänomen und suchen nicht einen Schuldigen. Und darum geht es. Und das über die Grenzen hinweg gemeinsam Regionen zu bearbeiten und zu diskutieren, miteinander zu lernen und Dinge auszuprobieren, das scheint sehr gut zu funktionieren.
Dinge auszuprobieren, ist da meistens auch Besucherlenkung, ein anderes Unwort, Besucherlenkung dann eine der Lösungen oder...
Genau, also Dinge ausprobieren heißt, sich natürlich mit Daten auseinanderzusetzen, aber Daten und Dashboards alleine sagen ja noch nicht, was ist die Reisemotivation hinter den Leuten. Und es geht auch weniger um Daten und Dashboards, sondern es geht um Analysekompetenz. Und da ist es wieder so, dass Agenturen wie ihr es seid, wie St. Elmos ist, wie es andere Agenturen sind, gemeinsam mit Touristikerinnen und Touristikern diese Analysekompetenz aufzubauen. Das ist nur ein Schritt, der in die richtige Richtung geht. Und dann geht's nur um Kommunikation. Wir brauchen aber auch Psychologen dabei, Verhaltensökonomie.
Sehr spannend.
Und das diskutieren wir in diesem Kreis und probieren dann Dinge aus und lernen miteinander, aber auch voneinander.
In Norddeutschland würde man sagen, ist das dann ein Leuchtturmprojekt? Ist das da ein Beispiel oder was ist dein Leuchtturmprojekt?
Ich weiß nicht, ob das ein Leuchtturmprojekt ist. Es ist jedenfalls ein sinnvolles Projekt zu können.
Das ist schön gesagt. Ich hatte in der Einleitung auch gesagt, du hast schon immer den Menschen in den Vordergrund gestellt. Ist es denn schwieriger geworden, jetzt den Mensch in den Vordergrund zu stellen mit der Technologie, die wir haben, mit der Digitalisierung, aber auch mit künstlicher Intelligenz? Ich habe das Gefühl, dass unsere Destinationen Angst haben, dass man ihn immer mehr wegnimmt. Oder ist es vielleicht eher eine Chance, dass wir wieder Zeit haben, die Geschichten zu erzählen, die Zeit haben, wofür wir als Destination eigentlich stehen, ohne die ganze Bürokratie und die lästigen Texte? Wie siehst du das oder wie berätst du denn die Destinationen diesbezüglich?
Wenn mir etwas ganz gut gelingt, dann ist es, glaube ich, Menschen neue Perspektiven aufzuzeigen zu denen, die sie selber schon haben oder auch unterschiedliche Perspektiven irgendwie zu verweben, um daraus etwas Gemeinsames, Neues, Großes zu machen. Wir haben jetzt vielleicht 30, 40 Jahre immer den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. Damit ist selten wer zufrieden. Wir sollten die Dinge wieder mehr verbinden. Und Das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich habe, größte gemeinsame Vielfalt einmal in den Raum zu bringen und dann daraus neue Handlungsmöglichkeiten ableiten, die man dann umsetzen kann. Das ist mein Zugang. Und der hängt natürlich von den Menschen ab. Nichtsdestotrotz hat sich die Welt verändert und diese Tools, diese Instrumente, diese Werkzeuge, und mittlerweile gibt es ja auch einen Wandel. Ich würde bei KI gar nicht mehr von einem Werkzeug reden wollen, sondern von einem Akteur. Das wird noch einmal ganz neue Prozesse anstoßen und auf der anderen Seite aber auch Potenzial freisetzen, um noch mehr mit den Menschen zu arbeiten. Ja.
Ich sehe das so, wir hatten uns schon mal unterhalten, es gibt ja immer diese Wellen von Tech, also wir hatten es von Open Data, wir hatten es aber viel vorher mit Internet, mit tragbaren Telefonen, also Smartphones. Und ich komme schon als Agentur, als Technologe schon immer an den Punkt, wo ich sage, nicht jede Destination braucht immer alles. Man muss nicht jede Sau durch jedes Dorf treiben. Aber es gibt Entwicklungen wie die, die ich gerade genannt habe, die man nicht verschlafen sollte. Ja. Dennoch interessiert mich deine Perspektive insofern sehr, was können wir als Agentur eventuell noch mehr tun oder was sollten wir noch mehr tun, um vielleicht Destinationen leichter zu machen? Gibt es da noch was, was wir aus der Technologie-Infrastrukturebene tun könnten? Weil, wie du sagst, du berätst sie, du bringst sie zu einer individuellen Lösung. Aus meiner Sicht als Technologe würde mich wirklich interessieren, wenn du sie berätst, gibt's irgendwas, wo du sagst, die Agenturen sollten das noch für euch tun? Gibt's sowas?
DMO ist nicht DMO. Es gibt nicht eine Standardantwort auf diese Frage. Wir haben 2014 begonnen, im Salzburger Land einen Knowledge Graph zu machen. Wir haben selber nicht genau gewusst, wozu ist das Ganze gut und wie wird es sich auswirken. Aber Daten mit Kontext zu verknüpfen, um daraus Information und Wissen zu machen, weil Daten alleine sind ja im Prinzip nur Rohmaterial, und das besser maschinenlesbar zu machen, das ist eine der Schlüsselthemen, die wir heute im Zeitalter von KI haben. Nein, nicht jede DMO muss sich da im Detail damit auseinandersetzen, sondern hier sehen wir zum Beispiel bei regionalen Landesorganisationen, möglicherweise auch Bundesorganisationen, sehr großes Potenzial, hier Nutzen zu stiften für die einzelnen Regionen. Es geht aber, wie du sagst, auch darum, die Technologieexperten, die Partner mit einzubinden und vielleicht da ein bisschen wegzukommen von einem Käufer-Verkäufer-Verhältnis und stärker hinzukommen in eine gemeinsame strategische Ausrichtung. Also ihr seid so eine Plattform, ja, ein Kompass, die die Organisationen unterstützen können, bessere Entscheidungen zu treffen, ohne dass sie jetzt alle dieses technologische Know-how haben müssen, das ihr ja mit in das Netzwerk einbringt.
Das, was du sagst, finde ich ein super Ansatz. Ich nenne ein Beispiel, bleib mal bei der KI. Wir haben schon aktuell eine Aufgabe in den Zeiten von heute, eine künstliche Intelligenz nicht nur an unsere Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich darauf zu achten, wo wird sie gehostet? Also wo liegen die Daten? Liegen sie in Europa? Wir wissen nicht, wie es morgen vielleicht mit Zöllen oder mit anderen Regulierungen auch, wie du weißt, ChatGPT wird nicht gehostet in Europa. Das heißt, wir haben auch Aufgaben hier, die politischer werden, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Du hast das Plattform genannt und das haben wir mit One Intelligence, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, gemacht. Eine Plattform, die ermöglicht, jeder Destination, die künstliche Intelligenz die zur Verfügung gestellt wird, zu nutzen. Und völlig egal, ob es ChatGPT, Gemini, Mistral, Europa gehostet, wo wir zeigen können, nachhaltig, wie viel Energie wird denn verbraucht, wenn ich diese KI nutze? Wie viel Energie wird verbraucht, wenn ich eine andere nutze? Das haben wir noch gar nicht auf dem Radar, dass da literweise Wasser pro Anfrage für die Kühlung verwendet werden und. Das wird sehr technisch, was ich sage, aber das ist eine Plattform, die wir als Technologe zur Verfügung stellen können. Was man aus der Plattform macht, wie man sie nutzt, das können wir gar nicht alleine. Dafür brauchen wir natürlich die Nutzer, die Destination, aber vielleicht auch genau Menschen wie dich, die so lange im Tourismus sind, die das auch übersetzen können, erklären können, den Nutzen erklären können. Und ich begrüße deinen Vorschlag sehr, da die Köpfe eher zusammenzustecken. Wie können wir gemeinsam Nutzen stiften mit Knowledge Graph, der gerade jetzt in der künstlichen Intelligenz einen Sinn stiften kann, weil man der KI ja beibringen muss, aus welchen Datentypen nehme ich was. Finde ich sehr spannend. Mhm. Also vielen Dank für den Einblick. Also bist du nicht grundsätzlich, wo du so viel mitgenommen hast, gegen die KI?
Wenn ich dagegen die KI wäre, das wäre der KI ziemlich wurscht, ja. Also wir haben wahnsinnig rasante Entwicklungen und wir müssen auch lernen, schneller zu agieren, Strategien zu entwickeln und so weiter und so weiter. Dezember 2026, so wie es aussieht, ist jedes Land in Europa verpflichtet, ein digitales Wallet seinen Bewohnerinnen, Bürgerinnen zur Verfügung zu stellen und auch jeder Firma ein Wallet zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Apple Wallet, das ja von einer Firma gehostet wird, bekommt jetzt eine Schwester, einen Bruder aus jedem Land, wo ich dann eine digitale Identität auf meinem Wallet habe. Es ist völlig logisch, dass das nächste Thema Wallet-to-Wallet-Communication sein wird. Das Thema Token ist gerade herum.
Gästekarte kriegt eine ganz andere Bedeutung.
Gästekarte bekommt eine andere Bedeutung, möglicherweise in Form von Tokens, wo ich bezahlen kann, wo ich meine Zimmertür aufmachen kann, wo ich Loyalitätspunkte sammeln kann, wo ich für umweltfreundliches Verhalten besondere Punkte bekommen kann, die incentiviert werden. Also es ist total spannend, was da jetzt gerade aktuell am Laufen ist. Wir wissen nicht genau, wie die Entwicklung aussehen wird. Wird es ein globales Reisewallet geben für die ganze Welt? Wird jede Region ein Wallet haben, das sich dann mit meinem verknüpft? Es wird jedenfalls aus der rechtlichen Perspektive für uns viel, viel einfacher mit den Kunden direkt zu kommunizieren, weil Menschen ihr Einverständnis geben, wenn sie dafür einen Nutzen, einen Vorteil haben.
Das ist stark. Also das mit dem Wallet bin ich natürlich selber gespannt, weil ich gar nicht weiß, wo die Reise hinführt. Wie reagieren denn die Destinationen aktuell, wenn du sie zu dem Thema berätst? Ist da eher Angst vorhanden oder sind sie bereit für den Change?
Es ist sehr personenabhängig, es ist aber auch sehr abhängig davon, was ist der Zweck der jeweiligen Region. Also wir haben da so eine kleine Expertenforschergruppe aus Österreich, Schweiz, Deutschland, aus Technologie, aus DMO, aus Attraktionsanbieter, aus rechtlicher Perspektive, EU-Kompetenz. Und wir diskutieren das. Aber nicht nur abstrakt und theoretisch, sondern tatsächlich, wie geht's in den Einsatz? Wie kann man das im Sinne eines Reallabors ausprobieren? Und ja, mir geht's wie dir. Ich weiß auch nicht, was kommen wird.
Trägst du oft noch Vorträge? Bist du selber noch auf der Bühne, sowohl musikalisch und als Moderator?
Ja, sehr gerne. Also wenn es einen Ort, einen Raum gibt, wo ich sehr in mir ruhe, dann ist es meistens die Bühne.
Das ist die Bühne. Ja, ich muss sagen, was ich an dir, jetzt kommen wir nochmal zurück zur Einleitung, sehr gewertschätzt habe als junger Mann, sind auch deine direkte Kritik. Ich habe dich als jemand wahrgenommen, der sehr unverblümt auch manchmal seine Meinung sagen konnte. Das fand ich sehr beeindruckend als junger Mann, weil das auch Haltung zeigt. Themen, aber auch mit Witz. Manchmal wusste ich gar nicht, wie meint er das jetzt, der Reini, weil du konntest auch manchmal eine Frage in den Raum stellen, die fast rhetorisch war. Du hast, ich will dir nur spiegeln, wie ich dich wahrgenommen habe, du hast eine unfassbare Präsenz im Raum und eine unfassbare Kompetenz und ich hoffe, wir haben dich noch lange im Tourismus und ich hoffe, wir haben häufiger auch einen Austausch mit dir, was unsere Produkte angeht. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Mich würde jetzt persönlich interessieren, spielt die Musik noch eine Rolle bei dir vereinbart mit deinem Beruf? Kommst du noch zur Musik? Machst du noch aktiv Musik?
Ich darf gemeinsam mit einer großartigen Sängerin aus Irland, einer Pianistin, die eigentlich aus Deutschland ist und jetzt in der Nähe von Salzburg lebt, und einem fantastischen Gypsy-Gitarristen regelmäßig Musik machen. Wow. Sowohl unplugged, akustisch, als auch ein bisschen funkmäßig. Und das ist wunderschön.
Das gibt einem, glaube ich, sehr viel. Lieber Reini, könntest du unseren Zuhörern noch einen Tipp mitgeben? Ganz zum Schluss jeder Sendung geben wir einen Tipp an unsere ZuhörerInnen. Hast du etwas, was du uns mitgeben magst?
One Expertentipp.
Ich glaube, wir sollten viel mehr darüber nachdenken, wenn wir kommunizieren, wie wir kommunizieren. Wir denken sehr oft nur daran, Informationen zu übermitteln. Kommunikation besteht aber zu einem wesentlichen Teil, Verbindungen herzustellen, Beziehungen zu fördern. Und diesen Tipp würde ich jedem mitgeben, darüber nachzudenken, mit wem in der Destination könnten wir unsere Beziehungen noch verbessern und auch wo können wir digitale Tools einsetzen, um die Beziehung zu verbessern, weil am Ende ist Tourismus the art of beautiful communication.
Oh, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Rainer, dass du heute unser Gast warst. Und ich freue mich noch auf viele touristische Jahre mit dir zusammen.
Ich danke dir, freue mich, wenn wir wieder mal gemeinsam Musik machen. Danke,
gerne,
dass ich hier sein durfte.
Gerne. Auch in diesem Studio, übrigens an der Stelle, Groundlift Studio, super professionelles Team. Es macht mega viel Spaß, hier die Podcasts zu drehen. Schaltet wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge.